Wir haben eine berühmte Haftarah. Welche Haftarah haben wir denn? Wer verratet mir, welche Haftarah wir haben? Ihr habt euch alle brav stumm geschaltet oder stumm gelassen. Jesaja, Kumi Ori. Wir sind bekanntlich in den Haftarot des Trostes. Und das ist jetzt die vorletzte Haftarah von Rosh Hashanah, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und wir haben bisher schon einige dieser Haftarot des Trostes durchgenommen. Und wir haben ein bisschen gesehen, eine Entwicklung innerhalb dieser Texte. Nämlich, dass wir angefangen haben einmal mit dem Thema, nach der Zerstörung muss einmal ein Trost an sich kommen, der noch nicht sehr ins Detail geht. Und dann wurden gewisse Fragen und Abers verhandelt. Hat Gott uns nicht doch verlassen? Nein, hat er nicht. Das haben wir gesehen. Es gibt eine berühmte Stelle in Tosafot am Ende von Masechet Megillah, die darauf hinweist, dass die Haftarot des Trostes in dieser Reihenfolge sein sollen, in der sie kommen. Sie kommen ja einmal nicht in der chronologischen Reihenfolge des Buches Jesaja, auch wenn das nur einmal der Fall ist. Aber das ist ein Grund, eine Frage zu haben. Da weist in Tosafot darauf hin, dass die Haftarot in der Reihenfolge sein sollen, in der sie kommen, weil der Trost immer mehr werden wird. Es soll sich verstärken. Das heißt, wenn das jetzt unser vorletzter Haftarah aus dieser Serie ist, dann erwarten wir, dass jetzt schon ziemlich was Schönes, was Großes kommt. Und das ist auch der Fall. Schauen wir einmal ein bisschen. Ich kann einen Screenshare machen, weil ich habe ohnehin die Moderatorenfunktion. Dann kann ich uns den Text einblenden, ein Sekunde. Es ist das 60. Kapitel von Jesaja, Jesaja 60, 1 bis 22. Das ist ein längerer Absatz, der in einem durchgeht und tatsächlich in der modernen Zählung das gesamte Kapitel 60 ausmacht. Aber insbesondere geht das auch in einem durch, ohne dass wir Absätze dazwischen hätten und ist doch schon ein bisschen ein längerer Abschnitt und wir werden sehen, wie dieser Abschnitt zusammengehört. Wir werden uns später auch noch einen Kommentar anschauen, aber jetzt haben wir mal den Text. Kumi ori kiva orech uchvot Hashem alai yizarach ki hine hachoshech yichaze eretz ma'arefel le'umim ve'alai yizrach Hashem uchvodo alai yara'eh. Wir können hier bereits erkennen, dass das ein Text ist, der eine Art Leitmotiv hat. Wir haben öfter gesehen, diese Sache von Leitwörtern im Tanach. Und hier sehen wir sehr deutlich, dass Licht dauernd vorkommt oder leuchten. Kumi ori, kiva orech. Und wir sehen auch Sarach. Chvod Hashem alayik sarach, die Herrlichkeit Gottes wird über dir strahlen oder strahlt über dir, nicht wird, sondern strahlt bereits. Und wir haben alayik yizrach Hashem, über dir wird Hashem strahlen. Und wir haben auch vehalchu goyim leorech. Und Melachim le Nogasachech. Also eindeutig ist das hier auch sind das zwei Wörter, die hier als Leitwörter eingeführt werden. Sie kommen übrigens am Schluss dieses Absatzes auch wieder, was es noch deutlicher macht. Das werden wir sehen, dass der Text ein bisschen eine Klammer hat, am Schluss wieder auf dieses Motiv von Licht und Strahlen zu gehen. Und das ist auch das Thema, das wir uns heute ein bisschen genauer anschauen wollen. Schauen wir einmal zur Sicherheit, damit wir wissen, wovon wir sprechen, was in dem Text vorkommt. Also Kumi Ori, erhebe dich und leuchte, scheine. Kiva Orech, dann ist es gekommen, dein Licht. Uchvot Hashem alai yisarach und die Herrlichkeit Gottes strahlt über dir. Denn mag Dunkelheit bedecken die Erde und ein Nebel die Nationen, aber über dir wird scheinen Hashem und seine Herrlichkeit wird über dir sichtbar werden. Und Völker, Nationen werden kommen zu deinem Licht und Könige werden kommen zum Glanz deines Strahls. Wunderschön, soweit alles wunderschön. Jetzt geht es in diesem Ton weiter. Du wirst sehen und du wirst strahlen und die anderen Völker werden alle zu dir kommen. Der Mittelteil dieses Textes handelt jetzt davon, dass die anderen Völker alle kommen werden und sie werden alle irgendwelche großartigen Sachen bringen. Von den Inseln, die weiter weg sind, werden sie kommen und von jenseits des Meeres und so fort. Es werden Fremde sein, die unsere Mauern, die deine Mauern errichten. Das heißt, andere werden sogar für uns irgendwelche Dienste tun und die, die das nicht tun, die werden vergehen. In Vers 12, die werden vergehen. Und alle möglichen werden kommen und alles Mögliche bringen, also lauter großartige Dinge. Wir werden die Milch von den anderen trinken und sie werden alle kommen, weil sie anerkennen, dass wir diejenigen sind, die von der Größe Gottes berichten können. Beyadat, du wirst wissen, ki ani Hashem Moshiach, dass ich Hashem bin, der dich rettet, begoalech, und der dich erlöst. Avir Yaakov, der mächtige Jakobs. Jetzt kommt ein Teil, wo alle möglichen Materialien edler werden als vorher. Anstelle von Kupfer wird es geben Gold und anstelle von Eisen wird es geben Silber und so weiter. Wir hatten übrigens Gold bereits unter den Produkten, die die Völker bringen werden. Also Gold ist auch so ein Wort, das hier öfter vorkommt. Also das edelste aller Metalle. Und dann am Schluss, wie gesagt, Schluss, dass der ganze Text geht in einer Wurst durch. Aber gegen Ende steigen wir ein bei Vers 19. Lo yelecha ot hashemesh laor yomam velin noga hayareach lo yair lach. Hier haben wir wieder übrigens viel die Wörter Licht und Strahl und Glanz. Du wirst nicht mehr haben, das heißt, du wirst nicht mehr brauchen, die Sonne für das Licht des Tages und den Glanz des Mondes wirst du nicht mehr brauchen, um die Nacht zu erleuchten. Warum werden wir das nicht mehr brauchen? Weil Vehayalecha Hashem le'orolam, denn Gott wird dir sein ein ewiges Licht. Ve'elohayich le'tifartech, und dein Gott wird dir sein zu einer Pracht. Und die Sonne wird auch nicht mehr kommen oder untergehen, das ist eine Übersetzungsfrage. Im Tanach heißt Ba HaShemesh sehr, sehr oft, dass die Sonne untergeht. Nicht die Sonne kommt im Sinne von sie steigt auf, sondern sie geht unter. Die Sonne wird nicht mehr untergehen. Der Mond wird nicht mehr eingesammelt werden. Also du wirst davon nicht mehr abhängig sein. Ki HaShem Yelach Le'orolam, denn Gott wird dir sein ein ewiges Licht. Ve Shalmu Yemei Avdelech. Und die Tage des Avlech, die Tage deiner Trauer, die werden beendet sein. Und in deinem Volk werden lauter Tzadikim sein. Also spätestens hier ist es eindeutig, dass wir hier nicht in der jetzigen Zeit sind, sondern in einer messianischen Epoche. Leolam Yirshu Aretz, sie werden erben für immer das Land. Einen Zweig von dem, was ich, nämlich Gott, gepflanzt habe. Das Lehit Pa'er kann man auf Hashem beziehen, um mich zu prächtig zu zeigen. Hakaton Yele Elef, der Radak erklärt hier, dass hier nicht gemeint ist ein Individuum, sondern Stämme oder Sippschaften, Familien. Irgendeine kleine Familie wird sein wie Tausende. Und ein junger Stamm, eine junge Sippe, die noch keine große Reputation hat, weil wer sind die denn schon als Leute, die es noch gar nicht lange gibt, werden sein ein mächtiges Volk. Ani Hashem, ich bin Hashem, Beitah Achishena. Zu seiner Zeit, dann wenn die Zeit reif ist, werde ich es beschleunigen. Das ist unser Thema, das ist die Haftara. Wir haben gesehen am Anfang der Haftara das Motiv des Lichtes und des Strahles und wir haben gesehen, dass das am Schluss wiederkommt. Also das ist wie eine Klammer, die den Text auch ein bisschen zusammenhält und auch klarstellt, dass hier ein zusammengehöriger Abschnitt ist. Und das ist das, was wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen wollen. Am Schluss haben wir übrigens einen schwierigen Satz, der sehr berühmt ist. Ich Hashem beita zu ihrer Zeit, achishen, da werde ich es beschleunigen. Was heißt das jetzt, zu ihrer Zeit oder ich werde es beschleunigen? Schauen wir uns dann an. Gehen wir einmal zum Anfang. Humi ori, stehe auf und leuchte. Diese Imperative hier sind alle weiblich. Also die Frage ist einmal, wer ist hier überhaupt angesprochen? Wer soll hier aufstehen und wer soll hier leuchten? Man könnte übrigens rein technisch mutmaßen, dass Ori heißt mein Licht von Or. Ori kann auch der Imperativ, der weibliche Imperativ sein von Leuchte. Aleph war fresh, als Leuchten ist im Bibelhebräischen durchaus möglich. Im modernen Ivrit wäre es veraltet, aber im biblischen Ivrit ist es durchaus möglich. Jetzt sind aber alle Kommentare sich einig, quer durch die Bank, Ibn Ezra und Radak, also die zwei Weltmeister in hebräischer Grammatik und alle sind sich einig, dass es hier nicht heißt mein Licht, sondern dass es heißt, du sollst leuchten. Und so sagen auch alle Übersetzungen. Also dabei bleiben wir. Steh auf und scheine, steh auf und leuchte. Es ist aber jedenfalls weiblich. Nicht Kum, sondern Kumi. Und wer ist hier angesprochen? Hier sind auch eigentlich alle Kommentare einig, weil das ist auch schon im aramäischen Targum, dass die hier angesprochen ist, ist Jerusalem. Jerusalem ist hier angesprochen. Nachdem es zerstört wurde, soll es also jetzt wieder aufstehen und leuchten. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass das hier durchaus eine Aufforderung ist. Es ist ein Imperativ, es ist ein Befehl, wir sollen aufstehen und leuchten, etwas zu tun. Also hier geht diese Serie von Tröstungen, die wir die ganze Zeit bekommen, dazu über, dass wir auch etwas tun sollen. Und zwar nicht nur im Sinn von, wie wir uns fühlen sollen, wir sollen Vertrauen haben, wir sollen getröstet sein, wir sollen Vertrauen haben in Hashem, das war eher das Thema in den früheren Texten, sondern hier geht es jetzt darum, man soll auch etwas tun, man soll aufstehen und leuchten, denn es kam dein Licht und die Herrlichkeit Gottes wird über dir leuchten. Jetzt kann ich das einfach mal so lesen, ja, nachdem wir Tshuva gemacht haben. Und nachdem Gott sich erbarmt hat, die Katastrophe und all die Strafen, die wir eingesteckt haben, waren schlimm genug. Jetzt hat Gott sich erbarmt und sagt uns eine strahlende Zukunft voraus. Das ist eindeutig das, was hier steht. Es ist ziemlich klar am Schluss des Textes, dass es nicht in eine normale, dass es hier nicht mehr um eine normale alltägliche Situation gehen kann, sondern dass wir von einer messianischen Zeit reden, insbesondere weil hier das materielle Licht sich ein bisschen vermischt oder ersetzt wird durch das geistige Licht. Also wenn am Schluss der Haftara gesagt wird, du brauchst die Sonne nicht mehr und den Mond, denn das Licht Gottes ist das Licht, das du hast, dann ist das Licht Gottes natürlich ein spirituelles Licht und hat das hier ein bisschen einen übernatürlichen Touch, der schon klar macht, dass hier von der messianischen Zeit die Rede ist. Wenn Quellen verschiedener Kommentatoren, egal quer durch die Jahrhunderte, von der messianischen Zeit sprechen, finden wir immer wieder solche, denen es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass die messianische Zeit in Schritten kommt. Zunächst einmal die Einsammlung der Zerstreuten und am Anfang wird das Kommen von Maschir etwas sein, das mit durchaus im Rahmen des natürlichen Laufs der Welt ist, ohne dass gleich irgendwelche übernatürlichen Wunder kommen. Und die übernatürlichen Wunder kommen erst später. Und hier hat man vielleicht ein bisschen den Eindruck, dass der Text bereits von dieser späteren Phase spricht, wo die Dinge nicht mehr so sein werden, wie wir sie gewohnt sind, wo das geistige Licht dermaßen in intensiv sein wird, nämlich für alle, nicht nur für Leute, die besonders große Propheten sind, sondern für das ganze Volk, wird das spirituelle Licht der Tora dermaßen intensiv sein, dass es mit Sonne und Mond gar nichts mehr zu tun haben wird. Das ist der Rahmen, den wir hier haben. Eine Schwierigkeit, sage ich einmal, oder eine Gefahr, die bei den Haftarot des Trostes, glaube ich, manchmal besteht, zumindest ist es mir viele Jahre so gegangen und ich habe den Eindruck, ich war da nicht die Einzige, dass man ein bisschen den Eindruck haben kann, diese Texte, gerade weil sie uns die ganze Zeit so schöne Sachen sagen, diese Texte sagen uns die ganze Zeit, es wird wieder gut. Du sollst Vertrauen haben in Gott. Die Beziehung mit Gott ist da. Hab keine Angst. Und jetzt haben wir hier einen Text, der uns einfach sagt, dass alles perfekt und super sein wird. Man läuft ein bisschen Gefahr, wenn man jetzt einfach am Schabbes nach Schiel geht und man hört Haftarah und hört diesen Text und geht nicht sehr ins Detail. Dann sind diese Texte, gerade weil sie so schön sind, auch Texte, wo man sich vielleicht nicht sofort so richtig angesprochen fühlt, dass das jetzt mit mir was zu tun hat. Also alles wird gut, ist auch irgendwie so lieblich, dann muss ich nicht weiterdenken. Oder wenn es um die messianische Zeit geht, ist eindeutig, dass das ein Text ist, der am Israel in seiner Gesamtheit anspricht. Und ich als kleines Einzelwesen, was habe ich da schon so viel zu tun? Also man kann ein bisschen in diese Falle hineingeraten, dass man diese Texte zwar großartig findet, aber irgendwie auch nicht so recht weiß, was persönlich damit zu verbinden. Es wird eine messianische Zeit geben und in der wird alles super sein. Gut, das sagt uns Jesaja. Jetzt haben wir beim Rambam gelernt, wir glauben das auch. Aber was habe ich jetzt eigentlich zu tun? Und ich würde aber schon behaupten, dass gerade Haftarot mit Absicht auch so ausgewählt wurden von den Gelehrten, die seinerzeit ausgewählt haben, was eine Haftarah wird und was nicht, dass auch wenn der Text eindeutig von Am Yisrael als Ganzes spricht, dass das doch Texte sind, die auch dem und der Einzelnen irgendetwas sagen sollen. Also gerade die Haftarot wurden ja ausgewählt, damit die Gemeinde das hört, damit auch Leute, die am Schabbes in die Synagoge kommen, das hören, die sonst nicht die größten Gelehrten sind, die nicht den ganzen Jesaja lesen, sondern die genau diese Haftarah hören. Also das kann nicht sein, dass dieser Text nicht auch ein bisschen auf einer individuellen Ebene uns etwas sagen will, behaupte ich die ganze Zeit. Und hier stellt sich aber die Frage durchaus, was eigentlich? Denn es ist klar, der Text spricht davon, dass Jerusalem in messianischer Zeit groß sein wird, dass das Volk groß sein wird, dass das Volk anerkannt sein wird von den anderen Völkern. Und es ist eindeutig ein Text, der einmal vom Schat her, vom einfachen, was sie daher nicht einfach ist, von Am Yisrael als Nation und von Jerusalem als Zentrum dieser Nation spricht und nicht von mir und dir und von einzelnen Individuen. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Haftarot des Trostes auch ein bisschen einen Hinweis bieten auf eine Psychologie von Tshuva, die man auch haben kann, wenn man individuell in der Situation ist. Und in der Situation sind wir wahrscheinlich meistens im Leben, dass man vielleicht auch gespürt hat, der liebe Gott war jetzt nicht mit allem einverstanden, was man gemacht hat. Man hat vielleicht sogar ein bisschen den Eindruck von Mida, Keneget Mida, mal was abbekommen zu haben. Und jetzt will man Tshuva machen. Und dann ist genau diese Entwicklung, die diese Haftarot des Trostes zeigen, auch das, was psychisch mit einem Menschen passiert. Zunächst einmal braucht man eine Zusicherung, sei getröstet, es ist überhaupt möglich, dass es wieder gut wird. Und da geht man auch nicht so weit ins Detail. Dann werden verhandelt die Zweifel, die Einwände. Und dann kommt, nachdem das gelungen ist, eine Aufforderung, jetzt steh auf. Steh auf und leuchte. Mach aus dir jetzt etwas. Du hast irgendwie diese Krise überwunden und jetzt ist es Zeit für dich, etwas zu tun. Nämlich nicht nur zu sagen, ja, alles wird wieder gut, ja, irgendwann gibt es eine messianische Zeit und wird schön werden, sondern du sollst dir etwas tun. Es ist ja angesprochen Jerusalem, aber das heißt, die Menschen in Jerusalem, das heißt, die jüdischen Menschen sollen aufstehen und leuchten. Das ist auch eine Aufgabe für uns, etwas zu tun. Weil wir wissen, Hashem ist derjenige, der sagt, es kann alles großartig werden, wenn du darauf achtest, dein Licht strahlen zu lassen. Und bevor ich das einfach so behaupte, mache ich einen Kommentar auf, der mir entgegenkommt bei dem, was ich hier sagen will. Es gibt den Kommentar namens Akidat Yitzhak. Habt ihr den jetzt am Bildschirm? Ihr habt jetzt am Bildschirm ein Blatt mit zwei verschiedenen Texten, mit Midrash Rabbah Ben Midbar und mit Akidat Yitzhak, richtig?
Ja, ja.
Dieser Akidat Yitzhak ist nicht der populärste aller Torah-Kommentare. Wer kennt denn den? Weiß irgendwer, wer der Akidat Yitzhak war, wann der gelebt hat, was der gemacht hat? Akedat Yitzchak ist ein Kommentar zur Torah, der verfasst wurde von einem Rabbiner Yitzchak Amara, Amara mit Ayin am Anfang, der gelebt hat in Spanien, das damals noch nicht Spanien war, sondern Kastilien und Leon, noch vor der Vertreibung offensichtlich, also Ende des 15. Jahrhunderts. Er ist, glaube ich, 1494, zwei Jahre nach der Vertreibung gestorben. Sein Wirken ist also noch in Spanien vor 1492, aber schon in dieser Zeit, wo man sehr viel Druck auch von christlicher Seite hatte. Und er hat einen Tora-Kommentar geschrieben, der ein bisschen philosophisch ausgerichtet ist, der sehr, sehr ausführlich ist. Öfter kennen Leute den Akedat Yitzchak insofern, als er gerne in Shiurim zitiert wird. Also vielen Menschen in jüdischen Gemeinden ist es schon passiert, dass sie irgendwo in einem Shiur gehört haben oder irgendwo gelesen haben, zitiert, der Akedat Yitzchak sagt, Doppelpunkt. Relativ wenig Leute lesen den zur Gänze, weil er ist ziemlich ausführlich und ziemlich lang und wird übrigens auch nicht ständig nachgedruckt. Also momentan ist es so, dass wenn man sich ein Set kaufen will, das möglicherweise gar nicht frisch erhältlich ist. Auf Sifaria ist er drauf, in einem Druck aus dem 19. Jahrhundert. Er hat eine Art zu kommentieren, wo er nicht Satz für Satz die Tora durchkommentiert, wie Rashi oder so, sondern er zu einem Kapitel eigentlich einen Shiur hält. Sein Kommentar ist wahrscheinlich auch entstanden aus den Vorträgen, die er in seiner Gemeinde gemacht hat. Und wir sind hier in einer Passage, wo er zu Sefer Shmot über die Menorah spricht. Und er bringt einen Midrash, den wir sehr gut kennen, weil dieser Midrash auch von Rashi gebracht wird. Darum ist er sehr populär. Ich habe oben hier diesen Midrash gebracht, Midrash Rabbah Ben Midbar 15:12. Eine unserer Teilnehmerinnen jetzt kennt den sehr gut, weil sie schon mal ein Dvar Torah daraus gemacht hat. Es gibt diesen berühmten Midrash, dass Shlomo HaMelech beim Bau des Beit HaMikdash die Fenster verkehrt gemacht hat, die Fenster so gemacht hat, dass das Licht nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen kommt. Das ist ein Midrash, der ist relativ bekannt. Und das ist eine Stelle in Melachim. Vayaas lebayit chaloneshe kafim atumim. Und die Frage ist dann, was heißt das? Und der Midrash sagt, lehodi acha she kulanu or ve'en zarich le'oram. Shikulo or, Entschuldigung. Um dir zu sagen, dass Hashem zur Gänze Licht ist. Und er braucht nicht das Licht im Beit HaMikdash. Also wir brauchen nicht, Gott braucht nicht, dass im Beit HaMikdash mit einer Menorah Licht gemacht wird. Er braucht das nicht, sondern umgekehrt. Und jetzt sagt der Midrash folgendes. Velama tziva etchem, warum hat er das befohlen? Wozu braucht man dann überhaupt die Menorah? Lesakotchem, um euch Verdienst zu geben. Dadurch, dass man die Menorah anzündet, nämlich Behalotra et Hanerot, wenn du anzündest die Lichter, dann das bezieht sich darauf, dass Hashem will, dass der Mensch ein Tzadik wird, indem er die Mitzvah macht. Velo ot, nicht nur Ella, sondern Im Atem Seherim lehat lig et hanerot lefanai, wenn ihr vorsichtig seid, die Lichter zu entzünden vor mir, nämlich vor Gott. Animi ir lechem ora gedolale atid labo, dann werde ich euch ein Licht leuchten lassen, ein großes Licht leuchten lassen für die Zukunft, die kommt. Lechachne emar, wie gesagt wird, Jesaja, das ist jetzt unser Satz, dort wollen wir hin. Humi ori kiva orech, vehalchu goyim le orech umelachim le noga sarchach. Also der Midrash bringt hier dieses Kumi ori, steh auf und leuchte, denn ein Licht kam. Und ein Stück von dem, was Jesaja dann weiter sagt, es werden die Völker in deinem Licht gehen und Könige in deinem Strahl. Das bringt der Midrash hier als Belegvers dafür, dass Gott ja das Licht nicht braucht, sondern die Mitzvah der Menorah im Tempel gegeben wurde, damit die Menschen eine Mitzvah machen können. Bisher kann ich sagen, denn das betrifft aber den Kohen Gadol, der die Menorah im Tempel erleuchtet hat. Das betrifft nicht unbedingt kleine Mitbürger, die selbst nicht Kohen Gadol sind. Der Akedat Yitzchak bringt diesen Midrash und ich habe das hier gelb gemacht, damit man es sieht. Das ist, er zitiert das hier fast wörtlich aus dem Midrash. Übrigens fast wörtlich. Wir sehen hier etwas sehr gut, was ich immer sage, wenn wir über Midrashim sprechen. Die Texte in Midrashim waren sehr, sehr oft mündlich unterwegs oder auch in verschiedenen Handschriften, in verschiedenen Versionen unterwegs. Und es ist völlig okay, dass ein Autor aus dem 15. Jahrhundert das nicht ganz wörtlich so bringt, wie wir in der heute gedruckten Edition von Midrash Rabba es haben. Aber er bringt offensichtlich diese Stelle, ja, velo od ele, sondern im Atem Ma'erim lifnei hanerot animi ihr lechem ora gedola, wenn ihr die Lichter anzündet, werde ich für euch ein Licht scheinen, ein großes Licht scheinen lassen, le olam haba, für die kommende Welt. Also sinngemäß ist das dasselbe, auch wenn es nicht ganz wörtlich ist. Shene emar, wie es heißt, und jetzt kommt unser Belegvers. Kumi ore kiva orech, uchvot Hashem alayich sarach. Übrigens sehen wir hier auch, dass er beim Belegvers nicht genau dasselbe bringt, wie das, was die heute gedruckte Edition von Midrash Rabba Bemidbar bringt. Denn in Midrash Rabba Bemidbar, wie wir ihn heute gedruckt haben, hat man fortgesetzt mit Vehalchu Goyim. Also da geht es mehr um das Verhältnis zu den anderen Völkern. Und der Akedat Yitzchak bringt jetzt den Satz ein bisschen individueller. Beide haben recht, beide zitieren aus dem, was Jesaja sagt. Ja? Sie glauben sich nur einen anderen Teil des Satzes raus. Kumi ori kiva orech, uchvot Hashem alayich sarach, und die Herrlichkeit Gottes wird über dir scheinen. Da haben die anderen Völker jetzt nichts zu tun, im Unterschied zu der anderen Midrash-Version. Und jetzt sagt der Akedat Yitzchak, schau, wie toll das ist, was die Midrash hier sagen, zu bestätigen etwas, das er schon früher behauptet hat. Ki Hashem yidbarach lav le ora hutzerich, Hashem braucht das Licht nicht, le hasig davar, um zu erfassen irgendeine Sache von dem, was er erfasst, so wie das Menschen brauchen. Sondern, worum geht es? Omnam haita hakavana, die Absicht war, letzavot lahem aleha, zu ihnen zu befehlen, über diese Mitzvah, die Menorah anzuzünden, kedei sheyu lahem leha'ara uschut, damit sie ihnen sein eine, ich übersetze mal Ha'ara mit einer Markierung, es könnte auch Erweckung heißen, und ein Verdienst jedenfalls. Lecholz man umakom, hoppala, er schreibt jetzt etwas Überraschendes. Lecholz man umakom, die Menorah war nur ein Beit HaMikdash. Und zur Zeit, wo der Akedat Yitzchak schreibt, im 15. Jahrhundert steht kein Beit HaMikdash. Er schreibt, einen Verdienst zu haben, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Ki ha-mitzvah ha-hi, Etzem Haschut, denn diese Mitzvah, das Anzünden der Menorah, das ist die eigentliche Essenz von Verdienst. Es kann sein, dass ihr hier ein bisschen kabbalistische Quellen verwendet, wollen wir hier nicht zu genau ins Detail gehen. Und es heißt also, wenn sie erleuchten die Lichter, Hem sind schon irgendwelche Menschen, nicht ein Kohen Gadol, wenn sie leuchten, erleuchten die Lichter, ja Irlahem Ora wird er ihnen leuchten lassen, ein großes Licht, Ora Gedola, Leolam Haba, für die kommende Welt. Denn das ist eine Sache von einer, also das ist so wie, symbolisch, so wie die Flamme, eine Flamme, die aufsteigt zu Mechon Shifto ist ein Begriff aus einem Psalm. Es gibt einen Psalm, wo davon die Rede ist, dass Gott von Mechon Shifto wirkt, von seines Weilens Stätte blickt er prüfend hin zu allen Bewohnern der Erde. Da ist das Bild, dass Gott hinunterschaut auf die Welt. Das ist im Psalm 33, 14. Und er verwendet diese Phrase hier, dass die Mitzwa wie eine Flamme aufsteigt zu dem Wohnsitz Gottes. Kmoshe Amarnu, wie wir gesagt haben, er hat das irgendwann früher schon ausgelegt. Und jetzt sagt er in Bezug auf unsere Stelle, auf den Midrasch, der unsere Stelle bei Jesaja zitiert, und der Schriftvers, den der Midrasch bringt als Beweis, das ist eine große Sache, nämlich Kumi Ore Kiva Orech, Ki, denn was heißt das? Ki Keshe Yakdim Ha'adam wenn der Mensch fortschreitet, leuchten zu lassen seine Lampe, also die Mitzvot, die der Mensch macht.
Entschuldigung,
Dann kann
wenn der
er
Mensch
sofort
eilt,
aufstehen. Bitte?
wenn der Mensch eilt, nicht fortschreitet, lagdim, sich beeilt. Nein?
Auch gut, aber ich habe eigentlich an Lehakdim gemeint im Sinn von Vorwärtsgehen, nicht im Sinn von schnell. Aber es ist jedenfalls auch immer wieder der Gedanke, dass man sich beeilen soll, Mitzvot zu machen,
Genau, man eilt
weil
zu
man soll
Mitzvah.
eine Mitzvah nicht aufschieben. Also ich habe auch nichts gegen sich beeilen.
Sorry.
Ich hätte es eher im Sinn von fortschreiten, sich vorwärts bewegen gelesen. Jedenfalls kommt es von Kadam und das ist ein Hikdim. Das stimmt, ja. Also, aber sich beeilen ist ein guter Gedanke, weil wir sagen ja immer wieder, dass man eine Mitzwa nicht fahrlässig irgendwie schlampig liegen lassen soll. Ich könnte demnächst einmal diese Mitzwa machen, aber jetzt habe ich gerade keine Zeit, sondern man soll ja auch laufen, die Mitzwa zu machen. Der Ramchal ist da übrigens allerdings ein paar hundert Jahre später sehr, sehr deutlich über darüber. Also bin ich auch ganz einverstanden. Wenn der Mensch sich beeilt oder fortschreitet, sein Licht, seine Lampe eigentlich leuchten zu lassen. Ich denke hier ein bisschen an diesen berühmten Satz in Mishlei, dass die Mitzvah eine Lampe ist und die Torah das Licht. Das hat er sicher hier auch im Kopf, weil das kannten alle. Seine Lampe leuchten zu lassen, wenn der Mensch das tut. Und zwar seine Lampe, das meint jetzt nicht die Menorah im Tempel, sondern der Mensch, seine Lampe, was immer du halt gerade in Händen hast. Gleich kann er aufstehen in einem Licht, im Lichte Gottes. Der über ihn scheint, tamid, immer. Und dann ist er auch schon von den Schülern Aharons, indem er die Lampen anzündet, so wie Aharon es getan hat. Also was der Akedat Yitzchak hier macht, ist, er bringt nicht nur diesen berühmten Midrasch, sondern er überträgt dies auch ein bisschen auf eine individuellere Ebene. Weshalb ich mich traue, das auch zu tun, nämlich zu sagen, wenn der Mensch seine Mitzvot macht, dann wird Gott ihm helfen, indem der Mensch dann aufstehen kann im Lichte Gottes und dann leuchtet da schon etwas. Jetzt gebe ich den Akedatizrak kurz vom Bildschirm weg, damit ich euch wieder besser sehen kann. Jetzt, wenn ich das versuche, wieder ein bisschen zurückzuführen in den Text, den wir hatten, weil wir sagen, es ist ja doch eindeutig, das würde ich auch keinesfalls bestreiten, dass der Text zunächst einmal vom direkten, unmittelbaren Wortsinn her, redet der Text davon, dass es für Am Israel eine messianische Zeit geben wird und dass Jerusalem aufstehen wird. Was ich jetzt vorschlagen würde, wenn man das ein bisschen zusammenfügt, es wird ja nicht so sein, dass das mit der messianischen Zeit so einfach gelingt, wenn nicht alle ihren Teil beitragen. Und in dem Sinn würde ich meinen, dass durchaus beides hier gemeint ist. Es ist gemeint, Jerusalem soll aufstehen und leuchten, weil Gott findet, das wird, Gott sagt uns, versichert uns, das wird kommen. Aber auch wir als Individuen können mal aufstehen und versuchen zu leuchten, wo wir leuchten können. Weil wie soll denn Jerusalem leuchten, wenn nicht die Menschen alle zusammen sich daran beteiligen zu leuchten? Und damit sind wir bei einer Schwierigkeit, die diese Stelle am Schluss hat. Am Schluss dieses Absatzes, am Schluss, sowohl am Schluss der Haftara als auch am Schluss des Absatzes, haben wir, Hashem sagt, das wird alles sein, Be'ita zu ihrer Zeit, von Et der Zeit, Be'ita zu ihrer Zeit, wenn die Zeit reif ist, Achishena werde ich es beschleunigen. Be'ita Achishena, zu ihrer Zeit werde ich es beschleunigen. Also was jetzt, zu ihrer Zeit oder werde ich es beschleunigen? Jetzt kann man das auch so lesen, dass es meint, wenn die Zeit reif ist, wann immer das ist, dann wird es schnell gehen. Es ist ja jedenfalls von Interesse, diese Bemerkung Be'ita. Gott macht das dann, wenn er es will. Es ist nicht so, dass wir auf den Knopf drücken können. Es ist zwar offensichtlich schon so, dass wir unseren Teil tun sollen, davon redet Jesaja das ganze Buch lang, und am Anfang dieses Absatzes hat es ausdrücklich eine Aufforderung für uns gegeben, wir sollen aufstehen und leuchten, also wir haben was zu tun. Sonst passiert da eher nichts, wenn wir nicht unseren Teil tun. Aber was dann genau und wann dann genau, das liegt schon in der Hand von Gott. Weil es ist auch nicht so, dass wenn wir sagen können, wir sind eh brav und haben mit Wort gemacht und haben über Fehler Tschuwa gemacht, dann so, lieber Gott, jetzt kriege ich die Belohnung. Wir wissen, dass Tschuwa wirkt, das ist eindeutig, da sind sich alle einig. Aber was genau, wann genau, wie genau, das macht immer noch der liebe Gott. Und es kann jetzt einfach heißen, na gut, dann, wenn die Zeit reif ist, dann werde ich es beschleunigen. Und das ist übrigens auch meines Erachtens die einfache Lesart, der ich auch zunächst einmal anhängen würde. Man kann das durchaus für vorstellbar halten, das muss gar nicht, weiß Gott, etwas Wundersames sein. Man kennt das in der Geschichte der Menschheit, in der Weltgeschichte, in der politischen Geschichte, dass manchmal Dinge, wenn Entwicklungen kippen, dass dann auf einmal etwas sehr, sehr schnell geht. Die Älteren unter uns erinnern sich noch, dass wir uns nicht vorstellen konnten, dass es in 2 Jahren keine Sowjetunion mehr geben wird. Und schwuppdiwupps, plötzlich ist die Sowjetunion zusammengebrochen. Und nachdem die Dynamik einmal da war, ging das alles sehr schnell. Also man kann das ohne weiteres, man muss da gar nicht, weiß Gott, was Übernatürliches, glaube ich, hineininterpretieren. Der Satz kann einfach meinen, du kannst dir das jetzt nicht vorstellen, weil die Welt so anders ist, dass es überhaupt nicht danach ausschaut. Wie kann das passieren, dass alles, was sie beschrieben ist, das wirkt für uns völlig unrealistisch. Und der Satz sagt uns vielleicht einfach, zu ihrer Zeit, wenn es soweit ist, dann wird das so schnell gehen, so schnell kannst du gar nicht schauen, wird es passiert sein, weil wenn eine Dynamik einmal eintritt, dann kann sein, dass das schneller geht, als wir uns das vorher vorstellen konnten. Das würde ich durchaus so lesen. Es gibt aber auch die berühmte Gemara, die wahrscheinlich als Gemara nicht so viele gelernt haben, aber die bekannt ist in ihrer Aussage. Das ist in Sanhedrin, Zadichet. Sanhedrin ist eine Masechet, wo öfter Fragen über die messianische Zeit ausgelegt werden. Und hier sind wir an einer Stelle, wo ein bisschen Jesaja ausgelegt wird. Und da haben wir einen Rabbi Alexander, der sagt, Rabbi Joshua ben Levi hat einen Widerspruch aufgeworfen. Es heißt einerseits Beita und einerseits Achishena zu ihrer Zeit und ich werde beschleunigen. Das ist unser Satz hier, den wir jetzt haben. Also was jetzt? Er sieht das als einen Widerspruch. Und er deutet das jetzt ein bisschen mit raschiger. Nämlich, indem er sagt, wenn das Volk Verdienste hat, Achishena, und wenn sie keine Verdienste haben, Beita. Das ist die Quelle für diese berühmte Aussage, die, glaube ich, viele kennen, die auch die Gemara so nicht gelernt haben aus dem Volksmund. Entweder kommt Mashiach, wenn wir es verdient haben, oder Mashiach kommt, wenn Gott findet, dass die Zeit reif ist, auch wenn wir es nicht verdient haben. Das ist eine ziemlich bekannte Überlieferung und das ist diese Gemara. Also das ist auch eine Möglichkeit, es zu lesen, dass es wieder an uns liegt. Aber dann, wenn wir diesen Drasch, und das ist schon ein Drasch, wenn wir diesen Drasch nehmen, dann sind wir wieder in der Situation, dass wir was tun müssen. Ja? Gott sagt einerseits, es wird sein, wenn es soweit ist, und andererseits sagt er, ah, ich kann das beschleunigen. Wie können wir es beschleunigen? Indem wir unsere Verdienste haben, indem wir aufstehen und unser Licht leuchten lassen, so wie wir im Akedat Yitzchak gesehen haben, wenn wir Witzmord machen, dann kommt doch das Licht Gottes auf uns und dann entsteht eine Dynamik, wie wir kennen mit Zwagoreret Mitzvah, dann kann das alles sehr schnell sein. Und dann ist aber wieder angesprochen, dass eigentlich wir hier einen Anteil haben, auch unseres zu tun. Und dann verspricht uns Gott, wenn du das machst, dann kommen all diese großen Sachen. Das wäre also zu dieser Haftara. Wir haben nächste Woche die letzte der Haftarot des Trostes, nachdem sich das jetzt schon so massiv gesteigert hat, alles, ist die Frage, welche Steigerung geht noch. Es ist leicht, man kann nachschauen, was nächste Woche kommt, nämlich Sos Aziz. Was hier noch nicht angesprochen wurde, ist die Freude, die wir selbst dabei haben. Indirekt vielleicht schon, aber nicht explizit. Also nächste Woche wird noch davon die Rede sein, dass uns das alles auch eine riesige Freude machen soll. Wenn ich versuche, das zusammenzufassen, was bis jetzt hier in dieser Haftara gesagt wurde, dann würde ich meinen, es geht um die Botschaft, dass es sich auszahlt. Es zahlt sich aus, Tshuva zu machen, es zahlt sich aus, Vertrauen in Gott zu haben, dann sind diese schönen Dinge, die aufgelistet sind, in Griffweite. Das ist, glaube ich, das, was der Text hier uns sagen will.